Ja, liebe Mitglieder des FIF, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, liebe PreisträgerInnen des Weizenbaum-Studienpreises 2021. Auch in diesem Jahr verleihen wir wieder den Weizenbaum-Studienpreis, gewidmet Professor Josef Weizenbaum, der die Gründung des FIF gefördert hat, dem wir 1998 einen Ehrenpreis des FIF, seinen Einsatz für Verantwortung in der Informatik verliehen haben und der dessen langjähriges Vorstandsmitglied war. Ich möchte heute mit zwei Zitaten von ihm beginnen, die ich Hans-Jörg Grofsky verdanke und die sich vielleicht auch als Leitbild unseres Weizenbaum-Studienpreises eignen. Das erste Zitat betont die Verantwortung, die mit technischen Fortschritt und Entwicklung einhergeht. Naturwissenschaftler und Techniker tragen aufgrund ihrer Macht eine besonders schwere Verantwortung, vor der sie sich nicht hinter eine Fassade von Schlagwörtern wie dem der technischen Zwangsläufigkeit drücken können. Und das zweite Zitat, das könnte man auch als Kommentar zum Klimawandel und unserem Umgang damit lesen. Ich glaube, eine Gesellschaft, die fähig wäre, eine deutliche und klare Entscheidung in Richtung Verzicht zu treffen, hätte die Fallen vermieden, in die wir getappt sind. Solch eine Gesellschaft könnte sich auch modernste Technik leisten. Aber zu solch einer Entscheidung waren wir nie fähig. Wir haben vier Arbeiten prämiert und diese Arbeiten decken ein breites Feld ab. Wir werden gleich noch dazu kommen. Es stehen aber immer drei Stichworte mehr oder weniger im Vordergrund. Das eine ist der gesellschaftliche Prozess der Digitalisierung. Das zweite ist das Vertrauen. Und der dritte ist Macht. Wir vertrauen den Informationen, die uns zum Beispiel das Internet bietet. Wir vertrauen der Expertise, die uns von unterschiedlichen Services zur Verfügung gestellt wird. Wir vertrauen Suchmaschinen, wir vertrauen Einschätzungen anderer BenutzerInnen, die wir in der Regel nicht einmal kennen. Manche vertrauen blind irgendwelchen Blogposts oder Social-Media-Beiträgen, auch wenn es zahlreiche wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die ganz gegenteilige Aussagen stützen. Wir sehen das ja gerade nicht zuletzt während der Corona-Pandemie. Dabei stehen die technischen Plattformen, auf denen man die Inhalte finden kann, in einer Machtposition. Denn sie beeinflussen, was wir lesen können und was uns als erstes vorgeschlagen wird, worauf unser Fokus gelenkt wird. Bei so eingesetzten Empfehlungsalgorithmen kommt teilweise künstliche Intelligenz ins Spiel. Von manchen wird sie als Allheilmittel angesehen. Durch Josef Weizenbaum wurde sie stets kritisch betrachtet. Den aktuellen Boom der künstlichen Intelligenz hat er nicht mehr miterlebt. Dieses Mittel kommt nicht nur im alltäglichen Internet zum Einsatz, nein, auch Institutionen wie Behörden nutzen es beispielsweise zur Identifizierung von Personen. All diese Entwicklungen fassen wir unter den Begriff der Digitalisierung. Doch dies ist nicht so neu, wie manche glauben machen wollen, sondern eine exponentielle Entwicklung, die inzwischen in die Phase zunehmender Beschleunigung eingetreten ist. Sie begann bereits in den 1950er Jahren in unterschiedlichen Gesellschaftssystemen, und immer wirken die sozialen Rahmenbedingungen darauf ein. Der Unternehmensgründer und Investor Azim Ashar sagte kürzlich in einem Interview, Technology is too important to be left to technologists. Dem stimmen wir zu. Für uns ist die gesellschaftliche Aufgabe der Informatikerinnen und Informatiker, technische Systeme auch von ihren ethischen, sozialen und rechtsstaatlichen Anforderungen her zu denken, um eine Technik zu verhindern, die zum Selbstzweck wird und schädliche Nutzung als Sachzwang etabliert. Mit unserem Studienpreis wollen wir Arbeiten auszeichnen, die dieser Aufgabe gerecht werden. Worauf achten wir bei den Arbeiten? Unsere Kriterien sind Interdisziplinarität, inhaltliche Verbindung von Informatik und gesellschaftlich relevanten Themen, Kreativität und Originalität der Arbeit, Neuartigkeit und Aktualität der Ergebnisse, inhaltliche Korrektheit und Vollständigkeit, formale Korrektheit und Lesbarkeit, Umfang der Berücksichtigung einschlägiger Literatur und besonders wichtig, ein kritischer Umgang mit dem gewählten Thema. Wir bedanken uns herzlich für die große Zahl an Arbeiten, die in diesem Jahr bei uns eingereicht wurden. Eine Jury besetzt mit Professorin Britta Schinzel aus Freiburg, Professorin Christina Glass aus Jena, Professor Jochen Kubeck aus Bayreuth, Professor Dietrich Meyer-Ebrecht aus Aachen, Rainer Rehak aus Berlin, Christian Ricardo Kühne aus Berlin, Tina Lenk aus Chemnitz und Felix Kettenbeil aus Göttingen als Vertreterinnen und Vertreter der Konferenz der Informatikfachschaften und mir selbst, Stefan Hügel, ich bin hier in Frankfurt am Main. Wir haben aus den Einreichungen für den Studienpreis 2021 4 Arbeiten ausgewählt, die wir heute hier prämieren werden. Und jetzt bitte ich Rainer um die erste Laudatio.
Hallihallo. Ja, danke schön. Herzlichen Dank, Stefan, für die wunderbare Einleitung. Kommen wir also zum ersten Preis, zur ersten Preisverleihung, also zum ersten Punkt in der Preisverleihung. Die gesellschaftliche Entwicklung hin zu immer stärkerer Computernutzung bis in den Alltag hinein wird heute mit dem Schlagwort Digitalisierung bezeichnet. Häufig entsteht der Eindruck, die Digitalisierung wurde erst vor wenigen Jahren eingeleitet, so aber auch die Selbsterzählung der kontinuierlichen digitalen Revolution im Jetzt. Manche bringen es mit der Einführung des iPhone als erstem Smartphone in Verbindung, einem Prozess, der als Mobilisierung bezeichnet werden kann. Doch die Nutzung von Computern begann bereits viel, viel früher, als vor allem in der Arbeitswelt Leistungsprozesse verstärkt auf Rechneranlagen abgebildet wurden. Telefunken TR4, IBM 1401, später IBM System 360 oder IBM, wie man hier sagen würde, oder in der DDR auch der Robotron 300 sind Rechnersysteme, mit denen bereits in den 1960er Jahren die Digitalisierung von Arbeitsprozessen begann. Nachdem Rechner zunächst und vor allem aber für Berechnungen im militärischen Umfeld genutzt worden waren. Einen konkreten Bereich der Digitalisierung nimmt Martin Schmidt mit seiner Arbeit die Digitalisierung der Kreditwirtschaft in den Blick, um ihn historisch aufzuarbeiten. Er zeichnet die Entwicklungen anhand der Sparkassenorganisationen in Ost und West von den Anfängen der 1956 bis 1991 nach. Als mit der Wiedervereinigung der deutschen Staaten auch die Sparkassenorganisationen zusammengeführt wurden. Der Bankbereich gehört zu den Branchen, in denen sich die Digitalisierung besonders anbietet, da dort Informationen in Reinform verarbeitet werden. Und damit erfolgte dort die Digitalisierung zu einem relativ frühen Zeitpunkt. Sowohl im kapitalistischen marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem der Bundesrepublik als auch im sozialistischen planwirtschaftlichen System der DDR. Wir verleihen Ihnen dafür einen dritten Preis. Martin Schmidt orientiert sich in seiner Arbeit an folgenden erkenntnisleitenden Forschungsfragen. Was waren die Motive für die Banken und Sparkassen, die Verlagerung des Geschäfts in den Computer bei laufendem Geschäft zu wagen? Wie gestaltete sich das Wechselspiel zwischen den Kreditinstituten, ihren MitarbeiterInnen und dem Computer aus? Welche Erkenntnisse erlaubt das über die breiteren wirtschafts- und zeithistorischen Entwicklungen in vergleichender Perspektive? Dabei sieht er eine besondere Rolle in einem erweiterten Softwarebegriff und in der Vernetzung als Schlüsselkategorie zur Analyse der Digitalisierung der Kreditwirtschaft. Wir zeichnen damit eine technikhistorische Arbeit aus, die gesellschaftliche Entwicklungen durch zunehmenden Technikeinsatz nachzeichnet. Sie beschreibt Prozesse der Digitalisierung von Beginn an, als 1954 die städtische Spar- und Girokasse Stuttgart einen Bull Gamma 3 anschaffte. Das war noch eine Rechenmaschine mit fester Verdrahtung. Und dann 1957 als erster programmierbarer Computer eine IBM 650 bei der Deutschen Bau- und Bodenbank in Betrieb genommen wurde. Er illustriert grundlegende Digitalisierungsprozesse am konkreten Beispiel. Die Verlagerung der alltäglichen Arbeitsprozesse in den Computer, wo Computer vor allem zur Lösung von Wachstumsproblemen eingesetzt wurden. Dabei werden die Entwicklungen in der damaligen Bundesrepublik und in der DDR vergleichend gegenübergestellt. Damit werden Unterschiede und Parallelen der Entwicklung in der kapitalistischen Marktwirtschaft und auch in der kommunistischen oder sozialistischen Planwirtschaft deutlich. Eine große Rolle spielte dabei die Software, die der Autor als Schnittstelle zwischen Computer und Gesellschaft sieht. Die Arbeit ist in 5 Phasen der Digitalisierung gegliedert, die die Entwicklung im Zeitverlauf widerspiegeln und originell als Hochfahren, Datenverarbeitung, Vernetzung, Integration und Herunterfahren überschrieben sind. Hochfahren, die Einführung der ersten Computer in bundesdeutsche Sparkassen, um die Rationalisierung aufgrund steigender Buchungszahlen durch erhöhte Sparquote und Anzahl von Girokonten zu fördern. Datenverarbeitung, das Aufkommen des Computereinsatzes in der DDR, um die Planung in der Planwirtschaft zu perfektionieren. Da dies nicht durch Rechner aus eigener Produktion abgedeckt werden konnte, wurden Rechner aus dem westlichen Ausland eingeführt, was in der damaligen politischen Situation häufig schwierig war. Zusätzlich wurde die Entwicklung durch Machtkämpfe begleitet. Vernetzung. Die Entwicklung der Datenverarbeitung in den späten 1960er Jahren bis Mitte der 1970er Jahre. In der Bundesrepublik war das vor allem die IBM System 360, die später vom System 370 abgelöst wurde. Und das Softwaresystem SODIS. In der DDR kamen Systeme der Eigenentwicklung Robotron dann 300 dann zum Einsatz, die durch importierte IBM-Rechner ergänzt wurden. Der Aufbau eines Netzwerks am Rechnerstationen war auch der Beitrag zur Stabilisierung der DDR. Man hatte aber auch in beiden deutschen Staaten mit den Problemen der Datenerfassung und des Datentransports zu kämpfen. Physische Schäden waren häufig. Magnetbänder wurden in den Kfz transportiert. Der Begriff Datenautobahn kam freilich erst später in anderem Zusammenhang auf. Es war auch die Zeit der Softwarekrise. Integration. In den 70er und 80er Jahren wurde der Aufbau der digitalen Vernetzung vorangetrieben. Dadurch sollten die Kosten aus dem Verlustgeschäft der Überweisungen reduziert werden. Im Westen wurden die Leitungen durch die Deutsche Bundespost bereitgestellt. Die DDR hatte hingegen mit ihren maroden Telefonleitungen zu kämpfen. In dieser Zeit kamen auch die ersten Geldautomaten auf. Herunterfahren. Nach der Vereinigung oder Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten kam es rasch zu einer Kooperation zwischen den Sparkassen in Ost und West. Bei der Vereinigung spielte erneut die Software eine wesentliche Rolle. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass es zwischen den beiden deutschen Staaten insbesondere Ähnlichkeiten bei den Übergängen von der mechanistischen Rechentechnik und Rationalisierung gab. Unterschiedlich waren dagegen die Zahlungsverkehrssysteme. Die Differenz zwischen kapitalistischer Marktwirtschaft und sozialistischer Planwirtschaft wurde hauptsächlich durch die Software abgebildet. Der Autor schließt die Arbeit mit 5 Thesen zur Digitalisierung ab. Sparkassen stiegen zu wesentlichen Prozessoren der Digitalisierung auf. Erstens. Zweitens. Die Digitalisierung der Kreditwirtschaft prägte die Praktiken des Bezahlens. Man vergleiche Scheckbezahlung versus Überweisungen. Drittens. Der Computer vernichtete keine Arbeitsplätze. Als nächstes. In der Software lässt sich ein sozialistisches digitales Zeitalter ausmachen. Und zuletzt. Die Digitalisierung wirkte als Restrukturierung der Betriebe. Die Arbeit von Martin Schmidt ist eine historische Arbeit, die Technologieentwicklung und Technikgenese am Beispiel der Sparkassenorganisation beider deutscher Staaten historisch aufarbeitet und die Schwierigkeiten der Digitalisierung anhand von Fallstudien darstellt. Sie besitzt eine hohe Relevanz für die Geschichte der Digitalisierung und damit für die gesellschaftlichen Prozesse, die die Digitalisierung bis heute begleiten. Dafür werden Technik und Gesellschaftswandel umfassend und überzeugend verknüpft. Die Arbeit ist dabei sehr umfangreich und stützt sich auf umfassendes Quellenmaterial. Einzelne Gebiete werden sehr ausführlich dargestellt, wie zum Beispiel die Machtkämpfe, die sich in der DDR im Prozess der Digitalisierung abgespielt haben. Es ist bei den damaligen politischen Verhältnissen anzunehmen, dass auch die Sowjetunion eine wesentliche Rolle bei der Digitalisierung gespielt hat. Dem räumt aber die Arbeit nur geringen Raum ein. Der große Umfang der Arbeit hat den Nebeneffekt, dass manche Ergebnisse auch in der Fülle des Materials ein wenig verschwinden. Dies tut der Arbeit aber keinen Abbruch. Sie stellt die Verbindung zwischen technischer und gesellschaftlicher Entwicklung über einen langen Zeitraum überzeugend dar und leistet einen wichtigen Beitrag zum Verständnis gesellschaftlicher Prozesse der Digitalisierung, die die Grundlage der beschleunigten Entwicklung der heutigen Digitalisierung bilden. Sie zeigt auch eindrucksvoll, dass technische Gestaltungsfragen an wesentlichen Punkten nicht technisch begründet, sondern machtstrategisch entschieden werden. Ein Kernarbeitsfeld des FIF. Die Jury hat sich deswegen für die Auszeichnung der Arbeit entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Martin Schmidt, zum Weizenbaum-Studienpreis. So, du kannst dich kurz hier aufs Kreuz stellen. Dann fällt keine Kiste von oben, sondern du kriegst hier etwas überreicht. Herzlichen Glückwunsch dir. Eine Urkunde wird noch zugestellt und jetzt würden wir dich bitten, selber noch deine Arbeit vorzustellen und ja. Dann freuen wir uns jetzt auf deine Zusammenfassung.
Wunderbar, ganz herzlichen Dank und auch wunderschön zu sehen, die Rezeption der eigenen Arbeit, und ich glaube, dass da einfach die Zusammenfassung schon sehr, sehr umfangreich und gut war. Und ich möchte als erstes nur noch mal Genau, und ich möchte mich als allererstes ganz herzlich bedanken für diese Auszeichnung durch das FIF. Es bedeutet mir sehr viel, es ist mir eine große Ehre. Nicht nur, weil Josef Weizenbaum auch in meiner Arbeit eine große inspirierende Rolle für mich gespielt hat, im Verständnis, gerade was den Umgang der Banken, Kreditinstitute, vor allem der Sparkassen mit persönlichen Daten angeht. Und zweitens auch, und deswegen bin ich besonders froh, dass Christiane Floyd heute hier ist, auch das, was das eigentlich mit den Menschen und den KundInnen macht, wenn diese Daten gesammelt werden und wenn diese in Informationssystemen umgesetzt werden. Und das freut mich ganz besonders, dass ich heute mit diesem Preis ausgezeichnet werde. Und ich bin auch dankbar, meine Ergebnisse vorstellen zu können, denn es ist gar nicht selbstverständlich, eine technikhistorische Arbeit, eine digitalhistorische Arbeit mit so einem Preis auszuzeichnen, weil als Historiker es schon immer erstmal notwendig ist zu erklären, warum interessiert uns eigentlich die Geschichte von IBM 1401, von der IBM 360, was bringt uns das für die Gegenwart? Und als Historiker, als Technikhistoriker antworte ich da immer mit einem Verständnis der gegenwärtigen Problemlage. Die Bankenbranche ist im Moment in heller Aufruhr. Es gibt ein Filialsterben. Das Ende der EC-Karte, der Girokarte ist vorprogrammiert. Die Gebühren für Girokonten steigen. Die nicht digitale Zahlungsformen werden bepreist und dadurch auch wirklich verdrängt. Und zu einem Überfluss denkt die Zentralbank auch noch darüber nach, das Bargeld abzuschaffen. Und als Grund hierfür wird ganz häufig die Digitalisierung angeführt. Und in meiner Arbeit war es mir deswegen ganz, ganz wichtig zu zeigen, dass diese Digitalisierung nicht ein Neuland war. Dass eben erste Digitalcomputer bereits seit den 1950er Jahren in deutschen Banken arbeiten und dass da auch ein breiterer Trend der Wirtschaft bereits festzustellen ist und in diesen Trend sich die Kreditinstitute einbrachten. Und das ist jetzt über 60 Jahre her, aber in der Entwicklung, in dem Prozesshaften, lässt sich zeigen, wie das bis heute nachwirkt. Und da ist mir ganz wichtig in meiner Arbeit gewesen, nochmal deutlich zu machen, dass Digitalisierung eben keine externe Kraft ist. Sie ist immer gestaltet von den Akteuren. Und das war das Ziel meiner Dissertation, eine Digitalgeschichte zu schreiben, eine Digital der Geschichte der Kreditwirtschaft. Was meine ich damit? Damit meine ich eine neue Perspektive auf eben die Genese der Gegenwart. Und das meint, Computer und Software als historische Faktoren ernst zu nehmen und sie in der größeren Entwicklung von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur mit zu berücksichtigen, um zu besseren Geschichten zu kommen, die wir heute uns darüber, über unsere Welt und wo wir herkommen, erzählen. Und dabei betont gerade die Technikgeschichte immer wieder die Prozesshaftigkeit, die Kontingenz und auch die Multilinearität, weil Digitalisierung nicht eine lineare Entwicklung von A nach B war, sondern von den Akteuren geprägt. Und ich bin besonders stolz, dass das Buch jetzt auch in kürzerer Variante als die eingereichte Version auf 656 Seiten am 29.11. im Wallstein Verlag erscheinen wird und Sie dann auch die Ergebnisse nachlesen werden können. Die Fragestellung möchte ich jetzt gar nicht mehr groß ausführen, das wurde schon sehr schön zusammengefasst. Ich möchte auf jeden Fall nochmal betonen, in was für einem Kontext diese Arbeit eigentlich entstanden ist. Sie ist am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam entstanden, in einem Forschungsprojekt geleitet von Professor Frank Bösch. Und da habe ich nicht nur alleine an den Fragen von Digitalgeschichte gearbeitet, sondern insgesamt mit vier Kollegen, deren Arbeiten sehr wichtig auch für mich waren. Rüdiger Bergien, unser Postdoc, der zu Computerisierung und Wissensproduktion in ost- und westdeutschen Sicherheitsbehörden gearbeitet hat, also Stasi, Verfassungsschutz, Polizei. Julia Erdogan zur Avantgarde der Computernutzung. Sie hat die Hackerkulturen in der Bundesrepublik und der DDR untersucht. Thomas Kasper hat sich die staatliche Digitalisierung näher angeguckt und Janine Funke, eine Doktorandin, arbeitet weiterhin noch am Computereinsatz in NVA und Bundeswehr. Ich fand es schon sehr schön zusammengefasst, was für Phasen sich eigentlich in diesem Prozess der historischen Digitalisierung ausmachen lassen. Und deswegen möchte ich vor allem nochmal die Grundlagen, und ich glaube, das ist für die hier versammelten InformatikerInnen nochmal besonders spannend, nochmal auf die Grundlagen historischen Arbeitens mit Computertechnik einzugehen. Und hier möchte ich vor allem eben betonen, dass Digitalisierung eine doppelte Wortbedeutung für mich in meiner Arbeit hatte. Erstmal so etymologisch hergeleitet, kommt digital von lateinisch digitus, was so viel meint wie Finger oder Zehe. Der Begriff Digitalisierung wurde zunehmend ab den 1960er Jahren verwendet, aber die Bedeutungsverwendung war keineswegs stabil. Es gab gerade in den 1940er, 50er Jahren große Debatten darüber, was eigentlich digital meint. Und was ich auch noch spannend finde, was mir immer wieder aufgefallen ist, dass digital inzwischen auch eine Aufladung bekommen hat als etwas Besseres. Also es ist so wie so ein Modernisierungsbegriff bis hin zu wir machen etwas besser, machen etwas neu. Das heißt, wir digitalisieren es. Und da kommt es dann doch schon zu einer sehr starken Entleerung des Begriffes. Ich meine hingegen in meiner Arbeit vor allem Digitalisierung als zwei Kategorien, einmal als technischer Prozess, als Informatikerin wird Ihnen das eher vertraut sein, und zweitens als historischer Prozess. Was meine ich mit Digitalisierung als technischer Prozess? Unter Digitalisierung als technischen Prozess verstehe ich die ziffernmäßig zählende elektronische Repräsentation von Werten und Signalen. Das ziffernmäßig Zählende bezieht sich erstens auf die Darstellung von Werten in Rechenoperationen durch Maschinen, zweitens auf die Codierung in diesen Rechenmaschinen und eben dieser übertragenen Signale, beispielsweise von akustischen Signalen oder von optischen Signalen. Und drittens kann digital aber auch meinen die Anzeige der die Art der Anzeige, also zum Beispiel die Ziffern auf einer Digitaluhr. Das meint nicht unbedingt binär, ist aber seit der Van Neumann Architektur die häufigste Repräsentationsweise. Als Historiker wiederum interessiert mich auch besonders eben Digitalisierung als historischen Prozess zu begreifen, und das meint die Verbreitung digitaler Informations- und Kommunikationstechnologien in allen Bereichen, also Gesellschaft, Wirtschaft, Politik und deren Durchdringung. Computerisierung wiederum ist ein Teilprozess dieser Digitalisierung, innerhalb derer der Computer die dominante Technologie war. Und dabei, das schließt vielleicht jetzt auch an den Vortrag zuvor an, ist es mir besonders wichtig, Software als historische Quelle auch nutzbar zu machen. Also HistorikerInnen arbeiten vor allem bisher mit Texten, vielleicht auch mal mit Bildern, Videos, das kommt jetzt. Aber für mich war es wichtig, Software hier auch als Quelle nutzbar zu machen, in den Quellcode zu schauen und dabei dann aber auch nicht die breiteren gesellschaftlichen Implikationen zu vergessen. Ich habe Software konzipiert als Assemblage aus Programmcode, Dokumentation, Arbeitsanweisungen, Betriebsprozessen, Routinen, Regulierungen, Hardware und vielem mehr. Und eben diese Konfiguration der Software in diesen einzelnen Phasen, die so schön dargestellt wurden, habe ich immer weiter nachverfolgt und dadurch dann auch zeigen können, wie sich beispielsweise Machtprozesse verändert haben. Und dazu habe ich dann auch beispielsweise mit der Computerarchäologie der HU kooperiert. Zu meiner Quellenbasis wurde jetzt auch schon was gesagt. Ich wollte nur noch mal betonen, dass ich dabei auch einige Zeitzeugeninterviews geführt habe mit früheren Protagonisten, aber gleichzeitig auch mit ProgrammiererInnen, weil es mir sehr wichtig war, genau dahinter zu kommen, was eigentlich die soziale Konstruktion der Algorithmen auf Seiten der ProgrammiererInnen bedeutet. Was ich auch nochmal deutlich machen konnte, war in meiner Arbeit die Bedeutung in der DDR. Es wurde immer so als rückständiger Staat dargestellt. Hatten die überhaupt Computer, wurde ich teilweise sogar gefragt. Und ich habe Ihnen hier nochmal ein Bild mitgebracht von Ulbricht vor dem Robotron 300, genauer genommen vor dem Schnelldrucker. Und die SED legte einen sehr, sehr großen Wert und auch große Hoffnung in die Digitalisierung. Die DDR ist zu verstehen als ein Staat, der sich als Hightech-Staat verstand und deswegen auch sehr viel in Ausbildung investierte. Und trotz Fehlschlägen und Rückständen gegenüber dem Westen beachtenswerte Leistungen gezeigt hatte. Im Vergleich zum anderen sozialistischen Staaten, aber auch für die eigenen Anforderungen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Den zweiten Punkt, ich springe hier so ein bisschen weiter, weil da viel jetzt schon auch über die Machtkonflikte gesagt wurde. Das möchte ich gar nicht so sehr ausführen. Ich möchte vor allem nochmal einen anderen Punkt betonen. Und das ist in den Folien gerade nochmal am Beispiel der DDR sehr, sehr schön zu zeigen. Und zwar die besondere Rolle von Frauen im Prozess der Digitalisierung. Und eine meiner Thesen ist, dass eben Frauen und weibliche Erwerbstätigkeit ganz besonders von Digitalisierungsprozessen betroffen waren. Wir sehen hier eben einen Belegleser. Und wenn man das jetzt beispielsweise direkt mit der Situation in der DDR vergleicht, und ich habe das hier erstmal so konzeptionell mitgebracht an dieser Karte, sehen Sie eine Karte der DDR mit unterschiedlichen Datenzentren und Sie sehen rechts unten auf der Karte dann hier die auf Kreisebene etablierten Datenerfassungszentren. Und ich konnte in meiner Arbeit quellengestützt zeigen, wie Digitalisierung in Frauenhand lag. Diese Datenerfassungsstellen in allen Kreisen wurde dort in monotonen Abtippen bei schlechter Bezahlung von Frauen ausgeführt. Und wenn die Technik nicht funktionierte, wurden die Frauen dafür verantwortlich gemacht, beispielsweise als diese Erfassungsgeräte nicht so genau funktionierten, wurde eben den Frauen vorgeworfen, sie würden diese Belege nicht richtig erfassen. Und damit sieht man, wie eigentlich solche gesellschaftlichen Prozesse von Technisierung, von Digitalisierung, auch auf der Mikroebene, dann auch immer Machtfragen auch von Geschlechterordnungen waren. Und da ist es mir eben unter dem Motto der Tagung besonders wichtig, hier, denn man sieht nur die im Lichte und die im Dunkeln sieht man nicht. Also diese Frauen wurden auch wirklich verborgen hinter diesem großen, effizienten System der Digitalisierung, das aber in Wirklichkeit auf den Schultern von der Frauenarbeit lag. Ich springe jetzt angesichts der Zeit auch schon zu einer zentralen These, die jetzt, glaube ich, in der Zusammenfassung noch nicht ganz so deutlich geworden ist, die mir persönlich aber in Zusammenarbeit mit meinen KollegInnen besonders wichtig ist. Denn wenn man unsere Arbeiten zusammennimmt, so lässt sich zeigen, dass Anfang der 1970er Jahre sich ein digitales Zeitalter ausmachen lässt, der Beginn eines digitalen Zeitalters. Was meine ich damit? Also damit meine ich, dass es nicht mehr ohne Computer ging. Und so wichtig es ich es finde, auch deutlich zu machen, wo Computer und Algorithmen fehlerhaft funktionieren, so lässt sich doch zeigen, dass viele gesellschaftliche Prozesse angewiesen sind auf Computer. Das konnten wir für die Kreditwirtschaft zeigen, wo es einfach in der DDR auch irgendwann der Punkt kam, wo sie sagen konnten, okay, wir müssen dieses System jetzt durchziehen, weil wir können nicht mehr zurück. In den Polizeibehörden, in der Rentenversicherung, wie meine Kollegen gezeigt haben, aber auch in der Energieversorgung, in der chemischen Industrie, der Bundestag setzte Computer ein, die Bundesbahn, all dies, Logistikprozesse, all dies funktionierte ab den 1970er Jahren nicht mehr ohne Rechentechnik, ohne Digitalisierung. Und ich habe das so ein bisschen pointiert zusammengefasst als den 01.01.1970, denn wenn Ihr Computer irgendwann keine Batterie mehr hat und Sie ihn neu starten müssen, dann sehen Sie im BIOS, der 01.01.1970 ist sozusagen das Startdatum des digitalen Zeitalters. Das ist ein bisschen augenzwinkernd, aber damit möchte ich einfach nochmal stärker verdeutlichen, ab wann wir eigentlich als Gesellschaft in den Prozess der Digitalisierung voll erfasst wurden. Und wenn das so ein bisschen mehr interessiert, ich habe hier schon, das Buch erscheint erst im Ende November, aber wen das ein bisschen interessiert, ich habe hier auch nochmal zusammengesammelt, in welchen Bereichen eigentlich Computer eingesetzt wurden. Das sind mehrere Listen, in denen ich das aufgeschlüsselt habe. Also welche Branchen, welche Firmen, VW. Und das ist unter der DOI, die ich hier aufgeführt habe. Ich mache die auch nachher noch ins Pad. Ist das abzurufen. Und damit möchte ich jetzt auch zum Schluss kommen. Die Vernetzung und die Wiedervereinigung. Ich glaube, zur Wiedervereinigung ist noch ein Satz zu sagen. Hier ist meine These, dass das auch wirklich genau deswegen funktionierte, weil die Digitalisierung bereits in beiden Staaten sehr weit vorangeschritten war. Also auch in der DDR, wo eben, wie jetzt hier auf der Folie gezeigt, Geldautomaten, Geldkarte, über 220.000 Stück an die Bevölkerung verteilt worden war. Und deswegen gelang die Zusammenführung beider Staaten auf Basis der Wirtschafts- und Währungsunion. Ich möchte es nochmal zusammenfassen in drei Punkten, eben, dass die Digitalisierung in der Kreditwirtschaft in beiden Staaten relativ zeitlich parallel initiiert wurde, aber auch aus ganz unterschiedlichen Motiven, dass Digitalisierung kein Selbstläufer war und dann, wenn man auf die Auswirkungen guckt, dass die Digitalisierung den Geldverkehr und die Traktfrequenz der gesamten Wirtschaft und eben nicht nur der Kreditwirtschaft beschleunigte. Weiteres ist dann nachzulesen in meinem Buch, was Ende November erscheint. Bei Fragen können Sie sich gerne auch per E-Mail an mich wenden oder eben per Twitter. Und als Leseempfehlung zum Schluss noch unseren Blog www.computerisierung.com, wo Sie auch noch mehr Informationen über die anderen Projekte finden. Ganz herzlichen Dank für die Auszeichnung und ich freue mich sehr.
Stefan? Super.
Vertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung unseres alltäglichen Zusammenlebens. Niklas Luhmann, auf die sich auch die Arbeit bezieht, die wir jetzt auszeichnen werden, schrieb bereits 1968, einleitend zu seiner damaligen gleichnamigen Arbeit, Vertrauen im weitesten Sinne eines Zutrauens zu eigenen Erwartungen ist ein elementarer Tatbestand des sozialen Lebens. Der Mensch hat zwar in vielen Situationen die Wahl, ob er in bestimmten Hinsichten Vertrauen schenken will oder nicht. Ohne jegliches Vertrauen aber könnte er morgens sein Bett nicht verlassen. Unbestimmte Angst, lähmendes Entsetzen befielen ihn. Nicht einmal ein bestimmtes Misstrauen könnte er formulieren und zur Grundlage defensiver Vorkehrungen machen. Denn das würde voraussetzen, dass er in anderen Hinsichten vertraut. Alles wäre möglich. Solch eine unvermittelte Konfrontierung mit der äußeren Komplexität der Welt hält kein Mensch aus. Vertrauen macht unser Zusammenleben möglich, indem es die Komplexität unserer sozialen Umgebung reduziert. Dies gilt umso mehr für die undurchschaubare Welt des Digitalen, die für uns noch weniger greifbar ist als die gegenständliche Alltagswelt. Die Frage des Vertrauens ist damit ein hochrelevantes Thema für die Digitalisierung und die damit verbundenen Entwicklungen. Mit Vertrauen im digitalen Zeitalter setzt sich Silke Meiser in ihrer Arbeit Trust Me, Vorschlag zum Umgang mit der Vertrauensfrage im digitalen Zeitalter, auseinander. Sie fragt, inwiefern Vertrauen dazu beiträgt, Komplexität zu bewältigen und darüber hinaus, wie in Zeiten großer technologisch beförderter Veränderung, die auch die Neuverteilung von Macht bewirken kann, eigene Handlungspläne unter realistischen Bedingungen verwirklicht werden können. In welchem Sinne erfolgt der Einsatz digitaler Technik? Welche Logik und Ansprüche entfalten sich darin? Und was bedeutet dies für das Handlungsvermögen des analogen Menschen in der zunehmend digital determinierten Gesellschaft? Also auch für Menschen, die entsprechende Geräte bedienen, aber nicht verstehen. Wir verleihen ihr für diese Arbeit einen dritten Preis des Weizenbaum-Studienpreises 2021. Die Arbeit besteht aus zwei Teilen mit insgesamt 10 Kapiteln. Im ersten Teil behandelt sie das digitale System. Dies umfasst das zugrunde liegende Paradigma, die sich ergebenden Veränderungs- und Machtdynamiken, die treibenden Visionen und die dahinter stehende Ideologie. Sie geht dabei von Luhmanns Vertrauensbegriff und den Eckpunkten Autopoiesis, Kontingenz, Komplexität aus. Bei der Nutzung des Internets sind wir an vielen Stellen auf Vertrauen angewiesen. Wir vertrauen, so wird in der Arbeit festgestellt, den Ergebnissen von Suchmaschinen, die komplexe Recherchen für uns übernehmen, den Bewertungen anderer Benutzer, die Empfehlungen für Produkte und Dienstleistungen abgeben, der Expertise, die im Internet steht und die wir teilweise ungefiltert von dort beziehen. Dies schließt auch in zunehmendem Maß komplexe wissensbasierte Dienstleistungen ein, die früher einer Automatisierung nicht zugänglich waren und bei denen wir den Weg der Lösungsfindung nicht mehr oder nur noch schwer nachvollziehen können. Beispielsweise bei der Personalauswahl, im Consulting, in der Rechtsberatung und Auslegung. Wir wissen, dass Systeme, die auf Machine Learning basieren, auch unerwünschte Effekte verursachen können. beispielsweise zu programmierten Rassismus bei der Umsetzung von Predictive Policing, das haben wir heute auch schon gehört. Die müssen wir berücksichtigen, bevor wir solchen Systemen blind vertrauen. Die oder der Einzelne erlebt die zunehmende Digitalität im Alltag als digitale Flutwelle. Dabei darf man die dahinterstehenden Entwicklungen nicht aus dem Auge verlieren. Macht, Veränderung oder Lernen spielen eine große, mitunter verborgene Rolle. Sie führen zu Entwicklungsvorteilen und sind für digitale Systeme konstituierend. Daten werden nach wie vor als das Öl des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Diese Metapher ist vielschichtig. Meist bezeichnet sie den Wert, den diese Daten darstellen. Man könnte aber auch die Verschmutzungen damit paraphrasieren, wenn sie an der falschen Stelle und im falschen Kontext zum Einsatz kommen. Gehen wir vom Wert aus, der Daten zugemessen wird, müssen wir feststellen, dieser Wert wird nicht von den Besitzerinnen und Besitzern der Daten kapitalisiert, sondern zumeist von den Betreibenden der großen Plattformen. Das größte Gestaltungspotenzial haben dabei diejenigen, die sich nicht an die Spielregeln halten, denen es in besonderem Maße gelingt, ihre technologische Macht auszuüben. Für die Nutzerinnen und Nutzer bleibt Selbstkolonisation. Von ihnen wird begeistertes Mitmachen erwartet, eine Form der Unterwerfung und eine neue Ordnung. Ihr Motiv, so die Autorin, ist die Sehnsucht nach einer starken Gemeinschaft, die die Akteure im Internet so gern simulieren. Das Netz erscheint dabei als ein Ort, in dem alles möglich ist. Konsequenzen aus der maschinell-algorithmischen Logik werden allzu oft ausgeblendet, auch weil sie so gut unsichtbar gemacht werden. Die im Dunkeln sieht man nicht, sozusagen. Der zweite Teil kommt zum Kern der Arbeit, Vertrauen im digitalen System. Für deren Untersuchung wird ein Schema adaptiert, das von Curlton vorgeschlagen wurde. Die zentrale Frage, die in der Arbeit untersucht wird, ist damit, wie kann, wenn Macht und Vertrauen neu zu verhandeln sind, Vertrauen dazu beitragen, das Handlungsvermögen der Menschen in der verklaudeten Welt zu fördern. Sie untersucht die Relation von Macht und Vertrauen und differenziert zwischen informiertem Vertrauen und naiver Hoffnung. Orientiert an Curlton und strukturiert sie die Argumentation in 4 Abschnitte. Die Vorbedingungen für Vertrauen, Ungewissheit, Verletzbarkeit, Abhängigkeit, Stufen des Vertrauensaufbaus, Gefühlsbindung, Vertrautheit, Eigenkontrolle, Fremdkontrolle, Sinn, Rahmenbedingungen für Vertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen der anderen, Kontext und die Vertrauenswürdigkeit, Berechenbarkeit, Wohlwollen, Rücksichtnahme, Kompetenz, Ethik. Dabei wird die Verbindung zu aktuellen politischen Debatten hergestellt. Im Abschnitt zur Ethik setzt sich die Arbeit ausführlich mit den in Auftrag der Europäischen Kommission erarbeiteten Ethikleitlinien für eine vertrauenswürdige KI auseinander. Die zentrale Argumentation ist, Vertrauenswürdigkeit in digitalen Systemen muss stets kritisch überprüft werden. Dies erfordert rationales Vertrauen, das auch die Widersprüche und Unstimmigkeiten betrachtet. Wer sich hier auf eine Verheißung von Ethik, den nicht einzufordernden guten Willen des anderen verlässt, handelt fahrlässig. Um Macht wird gerungen und wo dies nicht geschieht, ist die Machtfrage schon entschieden, so die Autorin. Die Arbeit behandelt ein gesellschaftlich sehr relevantes Thema, das Verhältnis zwischen Plattformen und anderen digitalen Dienstleistern sowie deren NutzerInnen aus soziologischer Sicht. Dies ist zugleich ein Vertrauens- und Machtverhältnis. Das Thema wird sehr umfassend, fundiert, fantasievoll und in beeindruckender Länge behandelt. Die Arbeit argumentiert stringent, wobei sich die Jury ein wenig an dem schwammenden Begriff der Cloud gestört hat. Durch das Modell nach Curlton ist die Arbeit übergreifend und nachvollziehbar strukturiert. Angesichts des eher trockenen Stoffs ist sie flüssig und interessant zu lesen. Sie stützt sich auf sehr umfangreiches Quellenmaterial und enthält ausführliche Anmerkungen. Der Einschätzung, sie sprenge das Maß einer Masterarbeit, ist wohl zuzustimmen. Die Jury hat sich daher für die Auszeichnung der Arbeit entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Silke Meiser, zum Weizenbaum-Studienpreis 2021.
Auch auf den Punkt. Auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch. Und hier gibt es ein bisschen hirnbeflügelnden Saft dazu. Bitteschön. Ja, wunderbar. So, dann wird hier gerade noch vorbereitet. Genau, so dass okay, du uns jetzt auch vorstellen kannst.
An den Dau, ne? der solche Geräte in der Hand halten kann und der ein paar Knöpfe drücken kann, aber nicht viel mehr. Und dazu zähle ich mich auch. Und deshalb bin ich sehr froh, dass der Kollege hier meine Arbeit auf seinen Rechner gezogen hat, wo ihr sie hoffentlich sehen könnt. Im Augenblick könnt ihr sie noch nicht sehen. Wie kriege ich die projiziert? Zeig mal, ist dein Rechner. Also herzlichen Dank. Also ich freue mich unheimlich, hier zu sein. Und den Weizenbraunpreis zu erhalten, ist wirklich eine große Ehre für mich. Ganz herzlichen Dank an die Jury und an das PIF. Stefan Hügel hat schon so viel von meiner Arbeit vorgestellt, dass ich jetzt sagen würde, da gibt es gar nichts mehr zu sagen. Ich würde deswegen meine komplette Einleitung überspringen, wo es über Vertrauen geht. So viel, es gibt keinen Vertrauensmechanismus. Das heißt, wenn Sie meine 600 Seiten lesen, in der Hoffnung einen zu finden, der ist nicht da. Ja, was es allerdings gibt, ist die Möglichkeit, vernünftig mit Vertrauen umzugehen. Und da orientiere ich mich sehr stark an Niklas Luhmann, der, wie gesehen, Vertrauen als Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexität sieht. Und meine Erwartung, wie Luhmann schon beschreibt, man werde damit rechnen müssen, dass Vertrauen mehr und mehr in Anspruch genommen werden muss, damit technisch erzeugte Komplexität der Zukunft ertragen werden kann. Über Vertrauen möchte ich heute gar nicht weiter sprechen. Das steht alles in meiner Arbeit. Ich wollte einige Beobachtungen aus der Praxis mit Ihnen teilen. Und zwar, wie sich Vertrauen derzeit manifestiert, und zwar unter Bezug auf Kernelemente der Systemtheorie im Zusammenhang mit Macht, Veränderung, Ethik und Sprache. Und aus dieser Gemengelage greife ich vier Punkte heraus, die, wie ich finde, hier passen und die auch gewisse Schnittmengen zu Vorträgen von meinen Vorrednern enthalten und die mir ganz ehrlich auch persönlich wichtig sind. Punkt 1. Daten sind Macht. Wir leben systemtheoretisch und metaphorisch in einem digitalen System. In einem System wirken verschiedene Elemente aufeinander ein und sie tun alles, um sich zu erhalten, während sie sich selbst und das System laufend verändern. Das Gesellschaftssystem, betrachtet als die Gesamtheit der Kommunikation, funktioniert heute zunehmend nach digitalen Regeln. Das führt zu einigen neuen Eigenschaften. Unverändert gilt aber Lernfähigkeit als evolutionärer Vorteil. Im Vorteil ist heute, wer Daten verarbeiten kann, also daraus Informationen ableiten und diese dann in Entscheidungen umsetzen und das auch noch möglichst schneller als andere. Um das zu tun, braucht man aber erstmal Daten. Das wird im öffentlichen Hype um neue Technologien gern unter den Teppich gekehrt. Es besteht eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen der Fähigkeit zur Informationsverarbeitung und der Herrschaft über Daten. Wer Daten bereitstellt oder zurückhält, übt gesellschaftliche Macht aus. Unser Zugang zur digitalen Gesellschaft erfolgt vermittels unserer Daten. Dadurch, dass wir persönliche Daten freigeben oder zurückhalten, drücken wir Vertrauen oder Misstrauen aus. Und wir gestalten gesellschaftliche Veränderungen. Das vertrauende Ja eskaliert gewünschte Veränderungen. Das misstrauende Nein entzieht unerwünschten Entwicklungen die Energie. Es stößt Lernprozesse an und stabilisiert auch das System. Kontrolle über persönliche Daten ist zugleich Kontrolle über die eigenen Grenzen. Ein Ja lässt Kopplungen zu, das Nein stellt sich gegen digitale Übergriffe und Antastbarkeit. Daten freizugeben oder zurückzuhalten ist Voraussetzung für Selbstvertrauen und Ausdruck von Vertrauen in das eigene Urteilsvermögen. Es ist fundamental ein Machtanspruch, der Anspruch auf legitime Selbsterhaltung und gestaltende Teilhabe. Wir brauchen ein breiteres Verständnis dafür, über welche Macht wir mit unseren Daten verfügen. Wir brauchen Datenschutz, damit wir unser Ja und vor allem unser Nein auch wirksam sind. Und wir müssen selbst immer weiter lernen. Dafür brauchen wir eine echte digitale Bildung, die uns unsere Möglichkeiten und Verantwortung aufzeigt und uns in die Lage versetzt, sinnvoll zu handeln. All das beginnt mit der Erkenntnis, Daten sind Macht. Zweitens, wir befinden uns auf dem Weg in ein totales digitales System. Das totale System ist noch ein Begriff aus der Systemtheorie und beschreibt eine Situation, in der Elemente eines Systems in allen möglichen Dimensionen an das System gekoppelt sind. Je geringer die Freiheitsgrade der einzelnen Elemente, desto größere Asymmetrien entstehen. Eine solche Entwicklung zeichnet sich im digitalen System Gesellschaft ab. Sie ergibt sich aus mehreren Faktoren, die hier zusammenkommen. Einseitige Transparenz, Informationsverarbeitungsmonopole und umfassende Vernetzung bei zunehmender Durchdringung des Alltags mit Technik. Wo soziale Sphären zusammengeführt werden, kommt es zum Kontextkollaps. Zum totalen System gibt es eine schöne Beschreibung bei Fritz Simon. Es gibt kein Entrinnen, keinen Raum, wo gegenüber der Organisation oder ihren Vertretern Abgrenzung legitim wäre. Und man ihnen sagen könnte, das geht sie nichts an, das ist meine Privatsache. Das gilt allerdings nur für die Insassen solcher Institutionen, nicht ihre Mitarbeiter. Die Institutionen und ihre Mitarbeiter, die unsere Daten wollen, fordern zwar Vertrauen ein. Und es wird viel getan, damit sich das auch so anfühlt. Aber am Ende ist das, was mit unseren Daten geschaffen wird, keine vertrauensvolle Praxis. Sie können und sie wollen uns nicht vertrauen. Weizenbaums Technological Messiahs, because they find it impossible to trust the human mind, feel compelled to build trustworthy computers. Sie binden uns mit List oder Gewalt und mit Hilfe unserer Bequemlichkeit und Tendenz, viel zu oft Ja zu sagen, an ein uns in immer mehr Lebensbereichen erfassendes System instrumenteller Ereignisbeherrschung, an ein beschränkt wirksames, funktionales Äquivalent zum Vertrauen, das mit Hilfe von Daten und Metadaten, Mustern und Wahrscheinlichkeiten Menschen als gutes oder schlechtes Risiko sortiert und ihnen daraufhin bestimmte Freiheitsgrade einräumt oder einschränkt, zwangsläufig eher einschränkt, im Sinne der Aufrechterhaltung von Ordnung und Asymmetrie. Im totalen digitalen System entscheiden in wichtigen Dingen Maschinen über Menschen. Diese Maschinen kennen nur 1 und 0. Vertrauenswürdig nach menschlichen Maßstäben sind sie nicht. Im besten Fall kann man von ihnen sagen, sie führen nur Befehle aus. Wer das nicht will, wem am vertrauensvollen Handeln auf Gegenseitigkeit gelegen ist, wer in einer Gesellschaft leben möchte, in der Ungleichheit begrenzt ist und in der Wohlwollen, Zweifel und Mäßigung überhaupt noch Platz finden, denn gerade die sind hier vom Grundsatz her nicht angelegt. Wer Wert auf Privatsphäre, abweichende Ausdrucks- und auch Nicht-Ausdrucksmöglichkeiten legt und wer Raum für das erhalten will, was über 1 und 0 hinausgeht, der muss ein totales digitales System verhindern. Drittens, die wichtigste Frage, die wir uns heute stellen müssen, lautet, wie wollen wir leben? Selbstorganisierte, komplexe Systeme wie die Gesellschaft können am Rande des Chaos auch durch kleine Auslöser in ganz neue Systemzustände umschlagen. Derzeit sind viele Zukünfte denkbar. Um Veränderungen in eine gute Richtung anzustoßen, müssen wir nicht nur wissen, was es zu verhindern gilt. Wir müssen auch überlegen, was sein soll und könnte. Zu fragen, wie wollen wir leben, heißt die Sinnfrage stellen. In der Systemtheorie markiert Sinn die Grenze des Systems nach außen und dient zur Orientierung ein- und ausgehender Kommunikation. Sinn sagt, wer wir sind und wozu wir Ja und Nein sagen. In Bezug auf Vertrauen steht am Ende immer die Sinnfrage. Und auch im Systemvertrauen, das wir in einer Gesellschaft immer leisten, stellt sich die Sinnfrage, also wann das System für wen gut genug funktioniert. Was soll als erstrebenswert gelten und welche Opfer, welche Diskriminierung, welche Trade-offs nehmen wir dafür in Kauf? Diese Fragen sind umso wichtiger, als datenverarbeitende Systeme durchaus Sinnangebote machen. Mit Tendenz zu Sinnbildungsmonopolen, die Sinn auf das reduzieren, was digital verarbeitet werden kann. Wir können uns weiter von digitalen Verheißungen, von Technik als Erwartung leiten lassen. Damit übernehmen wir den Sinn und die Ordnung der digitalen Gesellschaftsarchitekten. Wir akzeptieren dann intransparente Algorithmen als Autoritäten und proprietäre zentralisierte Systeme, die die Prozesse intersubjektiver Wahrheitsfindung unterlaufen und faktische Unbezweifelbarkeit erzeugen. Dabei schaffen sie Fakten und engen das, was machbar und was denkbar wird, zunehmend ein. Wir können uns aber auch was anderes ausdenken. Die Frage, wie wollen wir leben, kann man als Frage nach einer gemeinsamen imaginierten Ordnung verstehen, das ist Harari. Eine solche Ordnung befördert Kooperation und ist Grundlage gestaltender Macht. Sie drückt sich aus in den Bildern, die wir im Kopf haben, in unseren Mythen, HeldInnen und unserem eigenen Rollenverständnis. Wie wollen wir leben, heißt Gesellschaft als durch Menschen gestaltbares verstehen. Alles könnte auch anders sein. Wir können eigene und vielleicht bessere Geschichten erzählen. Und das fängt mit Fantasie und Mut im Kleinen an. Das heißt aber auch, wir müssen Kommunikationen zulassen, die wir nicht auf Knopfdruck beenden können. Gemeinsamer Sinn heißt, sich gemeinsam mit anderen offensichtlich fehlbaren Menschen auszutauschen und deren natürliche Dummheit zu ertragen. Das gilt natürlich immer auf Gegenseitigkeit. Auch Luhmann bezeichnet Vertrauen als eine heroische Leistung. Handeln wir heroisch und vernünftig. Und wir müssen auch selbst vertrauenswürdig sein. Die Frage, wie wollen wir leben, ist eine echte Herausforderung. Aber wenn wir sie nicht stellen, machen andere für uns eine Rechnung auf. In ihrem Sinne. Wagen wir neue Geschichten für ein gutes, analoges, digitales, sinnvolles Leben. So, einen habe ich noch. Haben wir noch Zeit? Super. Jawohl. Viertens und letztens. Ethische KI ist eine Falle. Josef Weizenbaum hat festgestellt, unsere Gesellschaft hat die Technik entwickelt, Verantwortung so zu verteilen, dass niemand sie hat. Diese Entwicklung erreicht in sogenannten KI-Systemen ihren Höhepunkt. KI, also sogenannte künstliche Intelligenzen, sind große Rechenmaschinen, die Daten in Entscheidungen ummünzen. In eng umrissenen Kontexten können sie wirklich erstaunliche Leistungen erbringen. Bei Entscheidungen im Alltag und im Umgang mit Menschen ist Vorsicht geboten. Wo angemessener Umgang mit Komplexität, Kontingenz, Varietät und Veränderung erforderlich ist, geraten Maschinen an ihre Grenzen. Von Sinn- und Bedeutungsfragen oder Zielkonflikten, die Situationsbewusstsein und Urteilsvermögen erfordern, sind sie zuverlässig überfordert. Sie soziale oder politische Entscheidungen treffen zu lassen, ist unverantwortbar. Ethische KI dient dazu, das zu überwinden. Leider nur auf der Sprachebene. Damit ist ethische KI eine Falle für alle, die auf sie vertrauen. Ethische KI ist zunächst eine Einladung zum Systemvertrauen, zum Vertrauen ins digital geordnete Gesellschaftssystem. Systemvertrauen erweist man ziemlich alternativlos. Man durchschaut das System nicht, kann sich aber auch nicht entziehen und vertraut letztendlich auf das Vertrauen der anderen. Systemvertrauen funktioniert allerdings, weil es intern abgesichert ist. Es stützt sich, hier wieder Luhmann, auf sanktionsbewährte Kontrollen, auf institutionalisiertes Misstrauen und darauf, dass ausgeübte Macht in vielen kleinen Schritten nachvollziehbar bleibt. Wo das bei komplexen Computersystemen wie KI nicht der Fall ist, wenn also nicht sicher gesagt werden kann, was genau passiert und warum es passiert und wer dafür gerade steht, ist jedes Systemvertrauen komplett unbegründet. Wenn jetzt also von ethischer KI die Rede ist, dann ist das nichts anderes als ein Taschenspielertrick. Ethik suggeriert hehre Ziele, gute Absichten. Wir nehmen das alles sehr ernst. Und während man das Augenblick darauf richtet, guck mal, ein Eichhörnchen, wird aus Vertrauen Hoffnung oder Glaube. Hoffnung, weil es nicht genug Anhaltspunkte gäbe, anhand derer sich Vertrauen rational begründen ließe. Glaube, also im Prinzip Gottvertrauen, weil einem letzten Endes nichts bleibt, als allein sich selbst in Frage zu stellen, wenn Computer says no. Wer über ethische KI spricht, der spielt die Moralkarte. Moral ist die höchste Stufe des Guten, hier Ottfried Höffe. Sie besteht im höchsten Anspruch, den man an das menschliche Leben und Zusammenleben stellt und zugleich in einem letzten Grund der Rechtfertigung. Sie beansprucht im Konflikt mit instrumentellen und pragmatischen Erwägungen kategorisch Vorrang, das Vetorecht. Mit welcher Begründung sollte man dann das Vertrauen noch verweigern? Ethische KI legt nahe, dass Misstrauen und Kontrolle mindestens unangebracht sind, eigentlich gar nicht statthaft und vom Grundsatz her verzichtbar, denn die KI ist ja ethisch. Wer darauf vertraut, begibt sich auf das dünne Eis der freiwilligen Selbstverpflichtung. Und wie gut das trägt, wissen wir ja. Keine Rechenschaftspflicht, keine Verantwortung, keine Schuld. Dommage. Ich möchte als letzten Punkt bei ethischer KI noch auf die Macht der Sprache eingehen. Dazu lese ich Ihnen einen Absatz aus meiner Arbeit vor, weil ich das da einfach besser formuliert habe. Sprache ist eine Waffe, schrieb Tucholsky. Und so kann man den Begriff der ethischen KI auch verstehen, als schärfste Waffe im Kampf um die Macht. Ethische KI präsentiert sich sprachlich zunächst überzeugend. Hier wird das Bild eines Systems höherer Ordnung angerufen, das das Beste von Mensch und Maschine vereint. Bei näherem Hinsehen zeigt sich aber, dass mit ethischer KI eine Gleichsetzung vorgenommen wird, die die Sache nicht hergibt. Die Zusammensetzung der Worte Ethik und KI verbindet zwei unterschiedliche Ebenen. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Moral, Ethik, und die wissenschaftliche Anwendung von Technik, KI. Die Verkürzung dieser Ebenen auf den Begriff der ethischen KI verdeckt, dass die Anwendung von Moral eben keine Frage von Wissenschaft ist, sondern von situativer Vernunft, Mäßigung und der Ausrichtung auf etwas Größeres. So wird eine sprachliche Unschärfe erzeugt, die zu einer gedanklichen Unschärfe führt. Der Begriff ethische KI suggeriert, dass eine Maschine ethisch entscheiden kann und lässt das Bezeichnete als etwas erscheinen, dessen Wirken dank wissenschaftlicher Erkenntnisse moralisch nicht zu beanstanden ist. Ethische KI klingt toll. Das ist eine Falle. Es ist ein Anspruch auf souveräne, unbezweifelbare Macht. Wer auf ethische KI vertraut, lässt seinen eigenen Anspruch auf sinnvolle Mitgestaltung und Selbstbestimmung in digitalen Räumen fahren. Fallen Sie nicht drauf rein. Vielen Dank.
Okay, wunderbar. Hallo.
Herzlichen Dank. Hier noch das Utensil. Wo ist das Wireless, wenn es mal wirklich sein muss? Gut. Okay, wunderbar. Herzlichen Dank an die Darlegung, die Zusammenfassung und auch die interessanten Bemerkungen darüber hinaus des Vortrags. Kommen wir zum nächsten Preis. Jetzt zum zweiten. Wir kämpfen uns ja quasi rückwärts vor. Vorhin. Ja, danke. Gut, es kann Themenwechsel. Es kann viele Gründe geben, warum Menschen nach Deutschland kommen und hier Schutz suchen. Kriege, Menschenrechtsverletzungen und ja, auch wirtschaftliche Gründe bei Menschen, die zum Teil in bitterer Armut leben. Der beschleunigte Klimawandel und seine Folgen werden weitere Menschen zwingen, ihre Heimat zu verlassen und in andere Länder umzusiedeln. Die problematische und unrühmliche Rolle Deutschlands dabei ist zwar hochrelevant, aber heute nicht der Fokus. Ob und wie und nach welchen Kriterien darüber entschieden wird, wer dann in Europa aufgenommen wird, ist eine menschenrechtliche, aber auch eine politische Frage. Das Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, so heißt es ja immer noch, mit seinem aktuell noch geschäftsführenden Minister beschreibt die Ziele seiner Migrationspolitik so. Die Migrationspolitik der Bundesrepublik Deutschland dient der Steuerung, Kontrolle und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in unser Land. Dabei sind die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit unserer Gesellschaft sowie unsere wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen zu berücksichtigen. Immer noch Zitat. Zugleich dient die Migrationspolitik der Erfüllung unserer humanitären Verpflichtungen. Wie auch immer wir diese Fragen entscheiden, das war Ende des Zitats, wie auch immer wir diese Fragen entscheiden, eine Voraussetzung für die einschlägigen Verfahren, die aktuell genutzt werden, in den Behörden, ist es, die Identität eines Menschen zu kennen, die ein Bleiberecht suchen. Liegen keine amtlichen Dokumente darüber vor, versucht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, die Identität auf anderen Wege festzustellen. Dazu wurde das IDMFS, das Integrated Identity Management, Plausibility, Data Quality and Security Aspects, entwickelt. Dessen Ziele bestehen darin, die Qualität der Daten über AntragstellerInnen und zu verbessern, ihre Informationen oder die gegebenen Informationen zu plausibilisieren und die Verschleierung der Identität zu erschweren. Bereitgestellte Werkzeuge umfassen Namenstranskription, Sprachbiometrie, Bildbiometrie und das Auslesen mobiler Datenträger. Dabei werden auch Methoden des Machine Learning und der sogenannten künstlichen Intelligenz eingesetzt. Ganz offensichtlich ergeben sich Fragen zum Persönlichkeitsrecht, zur individuellen Privatheit und zum gesellschaftlichen Datenschutz und insbesondere auch zu Machtasymmetrien. Derartige Verwaltungsverfahren und Methoden bedürfen immer einer Legitimation. Dabei sind wir bei der Arbeit von Helena Hahn, Digital Identification Systems and the Right to Privacy in the Asylum Context, an Analysis of Implementations in Germany, die wir heute mit dem zweiten Preis des Weizenbaum Studienpreis 2021 auszeichnen, angekommen. Die Arbeit setzt sich mit der Frage auseinander, wie das BAMF Methodik und Nutzung des digitalen Identifikationssystems IDMS als Teil einer neuen Ausrichtung der Governance im Asylkontext zu legitimieren sucht. Die Betreiber geben dabei als Legitimation für den Einsatz eines solchen Verfahrens vier Aspekte an: gesetzliche Regelungen und nationale Sicherheitsinteressen, Verschweigen delegitimierender Informationen durch und begrenzte Glaubwürdigkeit von Asylsuchenden, drittens die Effizienz des Prozesses und zuletzt ein hohes Innovationsniveau und Objektivität durch den mathematisch-technischen Ansatz. Bekannte Versprechungen. In der Arbeit werden diese Aspekte einer kritischen Überprüfung unterzogen. Die Ergebnisse und Feststellungen wird uns Helena Hahn vermutlich gleich vorstellen. In der immer noch aufgeheizten politischen Debatte behandelt die Arbeit ein Thema von hoher Aktualität und Bedeutung. Indiz dafür ist vielleicht auch, dass wir bereits zum zweiten Mal eine Arbeit auszeichnen, die sich mit diesem Themenkomplex der Migration und der zu deren Steuerung eingesetzten IT-Systeme auseinandersetzt. Auch wenn die aktuell betrachtete Arbeit selbst kaum technisch auf das betrachtete System eingeht, beschreibt sie anhand dieses Beispiels sehr gut prototypische Probleme, die genauso auch bei anderen Systemen vorliegen und ist in diesem Sinne auch verallgemeinerbar. Gerade die detaillierte Dokumentation der Diskussionen und Prozesse stellen einen großen Beitrag und Wert der Arbeit dar. In der Einleitung stellt sie sehr überzeugend die Grundlagen zu politischer Legitimität, Privatheit und Governance vor. Die Arbeit beinhaltet darüber hinaus eine gute Quellenstudie und zahlreiche belegende Zitate der Akteure. Die Jury hat sich deswegen einhellig für die Auszeichnung entschieden. Herzlichen Glückwunsch, Helena Hahn, zum Weizenbaum Studienpreis 2021. Und weil wir leider mit der Technik noch nicht so weit sind, kann ich den Wein nicht remote überreichen. Mal gucken, wie wir das jetzt stagen. Und jetzt hoffe ich, dass wir die Schalte dahin bekommen. Ja, wunderbar, da ist sie. Wir können trotzdem einen Also ich verspreche, ich passe gut auf diesen Wein auf, bis er dann in Ihre Hände übergeht und damit zu Ihrem Vortrag. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich hier sprechen darf. Ich würde auch direkt mal meinen Bildschirm teilen. So, dann jetzt nur noch in die Darstellung. Ja, wunderbar. Ich sage vielleicht noch ein, zwei Worte zu mir, bevor ich zu meiner Arbeit übergehe. Ich bin Helena Hahn. Ich beschäftige mich sehr gerne mit Governance-Prozessen im Kontext der Digitalität und mich interessiert vor allen Dingen, wie staatliche Institutionen, also darunter zum Beispiel Ministerien, mittels digitaler Systeme Entscheidungen treffen oder versuchen zu treffen und wie das Ganze eigentlich mit Menschenrechten vereinbar ist. Und in meiner englischsprachigen Masterarbeit, die ich an der Leuphana-Universität in Lüneburg geschrieben habe, im letzten Jahr habe ich mich eben mit digitalen Identifikationssystemen im Asylkontext beschäftigt. Und ich bin sicher, dass es aus technischer, rechtlicher und auch gesellschaftlicher Perspektive wirklich ein sehr hochaktuelles Thema, was uns auf jeden Fall noch eine Weile begleiten wird. Ja, aber als allererstes möchte ich natürlich auch Danke sagen. Ich habe mich wirklich unglaublich gefreut über diese Auszeichnung. Zuerst natürlich ganz großes Danke an die FIP Jury, an Vorstand, an Team in der Geschäftsstelle für diese Möglichkeit. Und natürlich möchte ich mich auch bedanken an für die Mitarbeit, für die Expertise, die Möglichkeit, dass ich meine Interviewpartnerin kontaktieren konnte und auf ihrem Wissen auch aufbauen konnte. Und das sind Anna Biselli, sie ist Journalistin und Informatikerin. Vielleicht kennen Sie einige von uns hier. Sie ist eine Person, die seit Jahren sehr beständig recherchiert und schreibt zu den technischen Systemen des BAMF, also des Bundesamts für Migrations- und Flüchtlinge, um das es auch hier geht. Lea Beckmann, Juristin und Verfahrenskoordinatorin bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die eine Klage gegen das BAMF anstrengen und sich eben auch für benachteiligte Menschen kontinuierlich einsetzen in sehr unterschiedlichen Überwachungskontexten. Belinda Bartolucci, sie ist ehemalige Leiterin der Abteilung Rechtspolitik für Pro Asyl. Und auch das ist eine Organisation, die ein sehr wichtiges Recht verteidigt, immer wieder auf politischer Ebene. Und zuletzt möchte ich mich auch bedanken beim Büro des Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, dem BFDI, die ich glücklicherweise kontaktieren konnte, auch Anfang der Pandemie im letzten Jahr. Und das war sehr bereichernd. Also ganz herzlichen Dank wirklich dafür. Ja, dass staatliche Behörden technische Systeme im Kontext von Migration und Asyl einsetzen, das lässt sich heute leider, muss man sagen, anhand sehr verschiedener Entwicklungen zunehmend weltweit auch beobachten. Hier sind nur einige solcher Schlagzeilen aus der Wissenschaft, aber auch aus den Medien. Aus Sicht der Staaten geht es eben sehr stark darum, Kontrolle über Migration auszuüben. Das heißt nicht, dass das auch immer funktioniert, aber das ist die Bestrebung dahinter, stärkeren Grenzschutz zu installieren, wie es in der EU über Frontex gemacht wird, oder eben vermeintlich bessere Entscheidungen im Asylkontext zu treffen. Und das sieht man zum Beispiel in Kanada, wo es so ein System gibt, was eben darüber entscheidet, wer eigentlich willkommen ist und wer nicht. Und technische Systeme werden darüber hinaus aber zunehmend auch im humanitären Kontext verwendet. Ja, also wenn man sich die UN Refugee Agencies anguckt, der technische Ansatz hier basiert sehr häufig auf biometrischen Verfahren, also Fingerabdrücke kennen wir mittlerweile, aber dann kommt sowas wie Gesichtserkennung, Iris-Scans kommen eben noch dazu. Und diese Verfahren werden eingesetzt zur Identifikation und auch zur Verifikation von Identitäten. So ist nämlich sehr häufig der Wortlaut, wenn man diese Berichte sich durchliest. Und ich möchte aber ganz kurz nochmal auf dieses Wort Identitäten eingehen und eigentlich nochmal sagen, wer eigentlich davon betroffen ist, von diesen technischen Systemen. Denn das sind meist Menschen, die besonders vulnerabel, schutzbedürftig sind, die oft eine Fluchtgeschichte haben, die mit traumatischen Erlebnissen zu kämpfen haben und auch kaum Ressourcen und Mittel haben für eine Grundsicherung, die Sprachen und Rechtssysteme in ihren Aufenthaltsländern nicht kennen und somit natürlich auch eine besonders schlechte Situation haben, darin ihre Rechte zu verteidigen oder verteidigen zu können. Ja, und auch das ist sozusagen etwas, was in Deutschland auch passiert. Auch in Deutschland werden technische Systeme im Kontext von Migration und Asyl eingesetzt, zunehmend zum Beispiel beim BAMF, dass das sogenannte IDMS-System einsetzt. IDMS steht für Integriertes Identitätsmanagement, Plausibilität, Datenqualität und Sicherheitsaspekte. Und diese Folie ist eine, die ich rausgenommen habe aus den internen Handlungsanweisungen des BAMF. Und die zeigt letztendlich die Art der Systeme, um die es in diesem Paket geht. Ich habe mir drei angeschaut, das ist die Sprachbiometrie, wo man eine Sprachprobe von Asylbewerberinnen nimmt und sie daraufhin abgleicht, woher eine Person kommen könnte. Das Auslesen und Auswerten von mobilen Datenträgern ist die zweite Methode und die Namenstranskription die dritte. Es ist natürlich so, und ich glaube, es ist klar, liegt auf der Hand, dass jedes dieser Systeme personenbezogene Daten erhebt, analysiert in verschiedenen Graden. Und daraufhin wird ein Ergebnisreport erstellt, der eben auch von Asylentscheiderinnen genutzt werden kann. Das BAMF hat diese Systeme entwickelt mit verschiedenen Firmen und setzt sie seit 2017 komplett ohne Konsequenzen ein, wenn man so will. Und man muss, glaube ich, noch dazu sagen, dass die Sprachbiometrie und auch die Datenträgerauswertung, das Auslesen der Datenträger dann eingesetzt werden, wenn Personen keinen Pass vorweisen können. Und statistisch gesehen sind es sehr, sehr viele Menschen, die betroffen sind. Die Namenstranskription ist eine Methode, die eingesetzt wird bei Menschen mit arabischen Namen und das auch standardmäßig. Ein Überflug über meine Arbeit, würde ich sagen. Mich hat interessiert, wie das BAMF eben die Policy und die Nutzung der Systeme von IDMS sieht und versucht zu legitimieren im Kontext von einem neuen Governance-Ansatz, nämlich einem, der viel technischer ist und auf Technik ausgelegt ist. Ich habe die Legitimitätstheorie genutzt, auch im Bereich der Governance mich mit demokratischen Prinzipien auseinandergesetzt, Transparenz, Beteiligung, Rechenschaftspflicht, Informationsflüsse, diese Dinge. Und habe dann als nächste Größe sozusagen das Recht auf Privatsphäre, wie es in der ICCPR, also der Menschenrechtskonvention, verankert ist, angewandt. Und mein Ansatz war insgesamt ein interpretativer. Das bedeutet, ich habe mir vor allen Dingen Dokumente, interne Dokumente des BAMF angeschaut. Das waren Handlungsanweisungen, aber auch Äußerungen auf IFG, Informationsfreiheitsanfragen über Frag den Staat, die ich und andere Menschen gestellt haben. Ich habe mir Äußerungen der Bundesregierung auf kleine Anfragen angeschaut und auch Interviews von Entscheidungsträgerinnen im BAMF zur Analyse verwendet und darüber hinaus eben Interviews geführt, die ich genutzt habe zur Vertiefung der Thematik und auch nochmal, um die Kontextualisierung sozusagen herzustellen und auch zu mappen, ist das, was die Behörde sagt, entspricht das eigentlich auch dem, was zum Beispiel Journalistinnen, Informatikerinnen und so weiter auch so sehen oder gibt es dort Diskrepanzen? Für die Analyse, vielleicht noch interessant, habe ich das Data Justice Framework verwendet, aus der internationalen Community entwickelt, einige Jahre alt, hat aber sozusagen einen sehr systemischen Blick auf Daten und Technologien. Das hat mir da sehr gut gefallen in diesem Framework und ganz klassisch die qualitative Inhaltsanalyse. Ja, was habe ich mir bei der Analyse angeschaut? Ich habe mich dort auf narrative Argumentation der Behörde konzentriert, um eben diese Legitimitätsversuche herauszuarbeiten, und analysiert habe ich zum einen den Gesetzgebungsprozess, weil die Datenträgerauswertung, das Auslesen der Datenträger etwas war, das eine neue Gesetzesgrundlage gebraucht hat. Die anderen Systeme brauchten das nicht. Und dann habe ich mir eben auch die Praxis angeguckt. Ich habe also verglichen, inwieweit das, was gesagt oder suggeriert wurde, also die Worte, inwieweit das auch übereinstimmt mit der behördlichen Praxis, also den Taten. Und das habe ich gemappt auf demokratische Prinzipien. Erfüllt das Handeln des BAMF in diesem Kontext sozusagen das Kriterium der Transparenz oder der Rechenschaftspflicht. 4 Legitimitätsversuche habe ich identifiziert. Das kann man dann nochmal viel genauer in meiner Arbeit nachlesen. Aber 2 Aspekte möchte ich ganz kurz sagen an der Stelle, denn die sind nicht unerheblich. Denn ich habe bei allen 3 Systemen in unterschiedlichem Ausmaß, aber bei allen 3 Systemen, die ich untersucht habe, massive und unrechtmäßige Eingriffe in die Privatsphäre von Asylsuchenden gefunden. Und wenn man sich IDMS als Governance-Ansatz anschaut, dann fällt dort auch eben ganz massiv auf, dass demokratische Prinzipien so gut wie gar nicht eingehalten wurden und dass BAMF dort offenbar auch nicht richtig die Bestrebung hat, diesen Prinzipien zu genügen. Und wie genau das aussieht, wollte ich an einem Beispiel zumindest mal zeigen, damit man sich das besser vorstellen kann. Hier geht es um das Auslesen der Datenträger. Also diese neue Methode. Mit Datenträgern ist übrigens eine ganze Bandbreite von Dingen, Geräten gemeint, also Smartphones, Tablets, Featurephones, alles, was man sich darunter vorstellen kann. Und Markus Richter, der ehemalige IT-Chef des BAMF, der für die Entwicklung und Einführung dieser Systeme verantwortlich war damals, sagte bei der Anhörung zu diesem Gesetzverfahren im Bundestag, nämlich Folgendes, ich lese das mal ganz kurz vor. Es geht darum, einmal statisch rückwirkend auf ein ganz begrenztes Datenfeld zuzugreifen, das nicht den Inhalt von Kommunikation oder den Inhalt von Bildern abbildet, sondern eben die sogenannten Metadaten, die Auskunft zu Identität und Herkunftsland darstellen. Und ich glaube, wenn man sich das Zitat anschaut, dann stellt man fest, dass da schon sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge drin sind. Aber ein offensichtliches habe ich hier ganz fett markiert. Nämlich das ganz begrenzte Datenfeld. Und dann habe ich geschaut, okay, wie sieht's denn in den BAMF-internen Handlungsanweisungen aus an die Mitarbeiterin? Und wenn man da mal diese Liste sich verinnerlicht, dann merkt man sehr schnell, wie umfangreich das eigentlich ist, was da so gesammelt, erhoben und dann auch in bestimmten Fällen analysiert und ausgewertet wird. Also ja, was man hier feststellt, ist, dass obwohl diese Systeme seit mehreren Jahren eigentlich eingesetzt werden vom BAMF, wir immer noch nicht wissen, was genau eigentlich ausgelesen wird, ja, und wie konkret ausgewertet wird. Denn das BAMF gibt diese Informationen nicht preis. Und wir wissen auch zu wenig darüber, welche ernsthaften Folgen der Einsatz dieser Systeme für die Betroffenen eigentlich hat. Wir wissen Tendenzen, einzelne Fälle aus zum Beispiel der juristischen Klage der GFF oder aus der Arbeit, journalistischen Arbeit von Anna Wieselli, dass es Konsequenzen gibt, auch negative, also Asylentscheidungen sozusagen fälschlicherweise abgewiesen wurden. Aber das BAMF erhebt diese Daten nicht. Das BAMF interessiert sich nicht dafür, was die Folgen dieser Entscheidungen ist. Und es gibt zumindest nach unserem Wissen nach nicht die Möglichkeit, diese Statistiken oder ja, Daten auch nochmal vom BAMF zu bekommen. Noch einen Aspekt möchte ich ganz besonders betonen. Markus Richter. Markus Richter wurde befördert, eigentlich trotz der ganzen Defizite, die ich auch festgestellt habe, trotz der Klage, die angelaufen ist, trotz der Statements der Juristinnen, die auch schon im Gesetzgebungsverfahren auf das Problem mit der Nichtübereinstimmung der Privatsphäre hingewiesen haben. Und Markus Richter arbeitet aktuell im Bundesinnenministerium als Bundes-CIO und setzt sich für Open Source und eine digitale Souveränität des Staates ein. Und aus meiner Sicht ist das wirklich ein sehr markantes Beispiel dafür, warum wir eigentlich interdisziplinär arbeiten müssen zwischen Informatik, Geistes- und Rechtswissenschaften. Und warum es so wichtig ist, nicht nur die Technik an sich im Blick zu behalten, sondern sich eben auch mit den Kontexten, mit den politischen Prozessen, Motiven, Intentionen auseinanderzusetzen, die zu Entscheidungen und gewissen Technikeinführungen und Ausgestaltung führen in staatlichen Behörden und auch bei den Entscheidungsträgern. Und all das findet man auch nochmal konkreter mit mehr Beispielen in meiner Arbeit. Sie ist unter einer offenen Lizenz verfügbar und ich hoffe, dass das ein oder andere an Inhalten euch und sie anregt, da mal reinzuschauen. Und ansonsten ganz herzlichen Dank nochmal für den Preis und die Möglichkeit. Danke.
Herzlichen Dank. Jetzt kommen wir zum letzten Slot in dieser Preisverleihung. Und zwar gehen wir da wieder in den Remote-Modus. Stefan. Ja, wunderbar. Auf geht's. Ja, Stefan, du kannst loslegen. Stefan, wenn du uns hörst, kannst du loslegen. Vielleicht sind noch ein paar Bits unterwegs.
Ja. Ja.
Wunderbar.
Immer mehr verlagern sich unsere Informationsquellen von den klassischen Medien, Presse, Rundfunk, lineares Fernsehen, zu Informationsangeboten im Internet. Vor allem in den sozialen Medien. Betreiber sind große Konzerne, gerne als GAFAM abgekürzt, die in der Regel nicht allein nach der bestmöglichen Informiertheit ihrer NutzerInnen streben, sondern, wie jüngst die Facebook-Whistleblowerin Frances Organ eindrucksvoll belegte, vor allem wirtschaftliche Interessen verfolgen. Welche Informationen den Nutzerinnen und Nutzern auf welche Weise präsentiert werden, kann dabei einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung haben. Politikerinnen und Politiker wie Donald Trump setzen dieses Mittel gezielt ein, um die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Auch in Europa werden solche Entwicklungen immer deutlicher erkennbar, etwa durch die Aktivitäten von Mitgliedern vor allem rechtspopulistischer Parteien. Damit kommt den Betreibern der Plattformen eine erhebliche Verantwortung zu. Shoshana Zuboff schreibt in ihrem bekannten Buch vom Überwachungskapitalismus, durch die erfolgreiche Durchsetzung des Anspruchs auf Freiheit und Wissen sowie auf seine strukturelle Unabhängigkeit vom Menschen, weder als Angestellte noch als Kundschaft, manövriert uns der Überwachungskapitalismus heute mittels der radikalen Indifferenz, die diese Ansprüche sowohl bedingen als auch ermöglichen und aufrechterhalten, einer Gesellschaft entgegen, in der der Kapitalismus nicht länger als Mittel inklusiver politischer und ökonomischer Institutionen funktioniert. Stattdessen müssen wir den Überwachungskapitalismus als das anerkennen, was er ist, eine zutiefst antidemokratische soziale Kraft. Gleichzeitig erleben wir gerade eine beschleunigte Entwicklung der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning. Folgerichtig wird beides von der Social Media Industry verbunden und kombiniert. So werden entsprechend trainierte, vermeintlich unbestechliche und neutrale künstliche Intelligenz für die Kuratierung von Informationsangeboten in sozialen Netzen eingesetzt. Das erscheint naheliegend. Doch sollten Chancen und Risiken näher kritisch untersucht werden und dabei auch Chancen für wen und Risiken für wen. Diese Untersuchung hat Henrik Heuer unternommen. Der erste Preis des diesjährigen Weizenbaum-Studienpreises geht deswegen an seine Dissertation Users and Machine Learning Based Curation Systems, in der er die besonderen Herausforderungen untersucht, die sich durch automatisierte Kurationssysteme ergeben, die mittels Machine Learning trainiert werden. Indem er den Fokus dabei auf die Menschen legt, die mit diesen Systemen zu tun haben, gelingt ihm eine originelle Herangehensweise, weit ab rein rechnischer Überlegungen. Vielmehr führt er in 10 Kapiteln teils aufwendige Studien mit einer beeindruckenden Methodenvielfalt durch, von qualitativen Interviews über quantitativ ausgewerteten Fragebögen bis zu automatisierten Evaluationsverfahren. Als Ergebnis dokumentiert er verschiedene Aspekte journalistischer Praxis, von YouTube-Empfehlungen aus Anwendersicht, der Verlässlichkeit von Nachrichtenempfehlungen bis zu Erklärungsformen und Prüfverfahren. Ein wesentliches Ergebnis seiner Arbeit ist, dass diese Systeme einerseits von Praktikerinnen und Praktikern deutlich kritischer wahrgenommen werden, als ihre Wirkung vermuten lässt, aber dass es andererseits bei Nutzerinnen und Nutzern eine Lücke gibt zwischen den möglichen und den gewünschten Erklärungen für die Präsentation konkreter Inhalte, eine Lücke, die er den Explanatory Gap nennt. Die Darstellung erfolgt entlang von 5 Forschungsfragen, die in den Kernkapiteln der Arbeit diskutiert und exemplarisch beantwortet werden. Erstens, wie wird Machine Learning von Praktikerinnen und Praktikern verstanden, die ein Kurationssystem trainieren? Zweitens, welche Annahmen treffen Nutzer eines ML-basierten Kurationssystems, in das sie keine Einblicke haben und das sie nur als Blackbox betrachten können? Drittens, wie zuverlässig sind die Eingabedaten, mit denen Menschen ein ML-basiertes Kurationssystem trainieren? Und wie hängt diese Zuverlässigkeit mit dem beschränkten Verständnis dieser Systeme zusammen? Viertens, wie kann die Funktionsweise dieser Systeme erklärt werden? Hier führt die Erklärungslücke dazu, dass wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt, weil nicht verstanden oder von Nutzerinnen und Nutzern in ihrer Bedeutung falsch eingeschätzt werden. Und fünftens, wie kann die Qualität von Kurationssystemen geprüft werden? Vorgestellt wird ein halbautomatisiertes Prüfverfahren, das die Zuverlässigkeit von Vorschlägen zu bewerten hilft. Zentral für die Entscheidung der Jury war die konsequente Einordnung von Machine Learning-basierten Kurationssystemen in gesellschaftliche Kontexte, die eben nicht nur aus technischer Sicht, sondern vor allem in ihrem Zusammenhang mit den Menschen, die sie nutzen, und im gesellschaftlichen Kontext zu betrachten sind. Eine Kernaussage ist, dass Machine Learning-Systeme auch hier soziotechnische Systeme sind, die falsch oder unzureichend trainiert werden können, wenn es hier überhaupt einen richtig gibt. Dadurch ergibt sich eine Erweiterung der Perspektive von den Algorithmen hin zu den Daten, die nicht nur von der Maschine, sondern auch von den Menschen ausgewählt und interpretiert werden. Wir gratulieren zu einer hervorragenden, originellen und gründlichen Arbeit über ein gesellschaftlich hochrelevantes Thema. Es hat eine kritische Begleitung dringend nötig, wofür hier ein wichtiger Baustein gelegt wurde. Wir verstehen den Preis auch als Empfehlung, welche Arbeit wir in diesem Jahr als besonders lesenswert erachten. Dies ist bei dieser Arbeit ohne Zweifel der Fall. Herzlichen Glückwunsch, Henrik Heuer, zum Weizenbaum-Studienpreis 2021.
Weißt du. Gut, herzlichen Dank auch von mir. Hier die, Moment, die Überreichung des flaschenförmigen Kelches. Okay. Wunderbar, Dankeschön. Und dann freuen wir uns jetzt auf die inhaltliche Zusammenfassung von dir über die Arbeit.
Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ist das ein guter Abstand? War eine riesen, riesen Ehre, auch wenn man jetzt sieht, was für tolle andere Arbeiten wir hier schon prämiert haben. Insofern freue ich mich ganz besonders. Jetzt sollte ich auch nicht multitasken. So. Genau, ja, vielen, vielen Dank. Mein Name ist Dr. Hendrik Heuer und der Name Weizenbaum bedeutet mir sehr viel. Und deswegen ist es mir eine große Ehre, dass ich Ihnen, euch heute meine Doktorarbeit vorstellen darf. Der Titel, wie schon erwähnt, ist Users and Machine Learning Based Curation Systems. Warum YouTubes KI gefährlich ist und was man dagegen tun kann, wäre aber auch ein allgemeinverständlicher Titel, den ich auch hätte wählen können. Beim Thema KI denkt man vielleicht zuerst an Roboter, an Zukunftsszenarien. Ich will Ihnen im Rahmen meiner Präsentation heute zeigen, dass KI aber schon heute eine große Rolle im Leben ihrer Mitmenschen und vielleicht auch in ihrem spielt. Denn schon heute benutzen Milliarden von NutzerInnen sogenannte Empfehlungssysteme. Empfehlungssysteme sind damit eine Art der künstlichen Intelligenz, die einen großen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Stellen Sie sich vor, wir wollen ein Video zum Weizenbaumpreis gucken. Genau, ein Video zum Weizenbaum gucken, zum Beispiel um die spannenden Themen bei der Preisverleihung im Jahr 2019 anzusehen. Wenn wir uns das Video anschauen, dann werden uns automatisch eine Zahl von anderen Videos empfohlen. Das sehen Sie hier unten rechts. Und um genau diese Videos geht's mir, denn diese Videos werden von einem KI-basierten Empfehlungssystem ausgewählt. Und hier kommen wir zu einem zentralen Problem, mit dem sich meine Arbeit beschäftigt. Leider wissen wir, also die Öffentlichkeit, erstaunlich wenig darüber, wie dieses System funktioniert. Warum wird zum Beispiel dieses menschenverachtende Video von Bild für ein Video des FIFs empfohlen? Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Da steht, geht es den Flüchtlingen bei uns zu gut? Was eine völlig irre Frage ist. Und es ist halt die Frage, warum wird das gerade beim FIF empfohlen? Das fand ich sehr spannend. Also ich weiß es nicht, warum das empfohlen wird, aber was ich weiß ist, dass solche Empfehlungssysteme wichtig sind, denn sie ermöglichen es überhaupt erst, dass man Plattformen wie YouTube betreiben kann und sinnvoll nutzen kann. Wie Sie vielleicht wissen, werden die Videos auf YouTube von den NutzerInnen selbst hochgeladen und dabei kommt einiges an Material zusammen. Im Jahr 2019 wurden pro Minute 500 Stunden an Inhalten auf YouTube hochgeladen. Für ein Team menschlicher Expertin wäre es deshalb quasi unmöglich, diese Menge an Inhalten zu überprüfen und zu kategorisieren. Aber warum ist das jetzt besonders gesellschaftlich relevant? Erstmal hat YouTube mehr als 2 Milliarden NutzerInnen pro Monat. Die Empfehlungen erreichen also eine große Zahl an Menschen. Zweitens wissen wir dank Angaben von YouTube selbst, dass die 70% der auf YouTube angesehenen Videos von einem KI-basierten Empfehlungssystem ausgewählt werden. Und hierbei stellt sich die Frage, ob sich NutzerInnen überhaupt der Tatsache bewusst sind, dass ihre Videos von einer KI ausgewählt werden und auf welchen Kriterien diese Auswahl basiert. Und diese Frage beantworte ich in meiner Doktorarbeit. Sich YouTube im Detail anzugucken, ist aber auch deshalb gesellschaftlich besonders relevant, weil schon heute mehr als jede vierte Person weltweit Nachrichten auf YouTube konsumiert. In der Forschung zu Empfehlungssystemen wird viel über die sogenannten Filterblasen gesprochen. Damit beschreibt Eli Pariser das Phänomen, dass NutzerInnen mehr und mehr Inhalte präsentiert werden, die den Meinungen des Nutzers bzw. der NutzerInnen entsprechen. Solche Filterblasen sind nicht per se negativ. Wenn wir uns zum Beispiel ein Empfehlungssystem für Musik angucken, dann kann es sehr positiv sein, wenn jemandem, der gerne Bob Dylan hört, weitere Folkmusik empfohlen wird, zum Beispiel Woody Guthrie. Bei Nachrichten kann es aber zu einem ernstzunehmenden Problem werden. Wenn sich jemand bei YouTube ein Video über kriminelle Menschen mit Migrationshintergrund ansieht und ihm daraufhin viele andere Videos der Kombination Kriminalität und Menschen mit Migrationshintergrund angezeigt werden, dann könnte dies möglicherweise einen starken Einfluss auf die Meinung der Person haben. Dabei sind die Videos, die YouTube empfiehlt, nur das Ergebnis einer Koproduktion zwischen den Handlungen der NutzerInnen und der Fähigkeit des Empfehlungssystems, vermeintliche Interessen zu bedienen. Und dieses soziotechnische Verständnis, von dem wir heute auch schon viel gehört haben, ist ein wichtiger Beitrag meiner Doktorarbeit in Bezug auf Empfehlungssysteme. Das ist nämlich gerade in dem Diskurs zu Empfehlungssystemen nicht selbstverständlich. Die Grundannahme, wie viele hier wahrscheinlich wissen, dieser soziotechnischen Perspektive ist, dass die Kombination Mensch und Technik mehr als die Summe ihrer Teile ist. Deshalb muss man sich beides gleichzeitig angucken. Ein für mich persönlich sehr wichtiges Beispiel für das Problem Filterblasen waren die rechtsradikalen Ausschreitungen in Chemnitz im Jahr 2018. Zur Erinnerung, bei einer Auseinandersetzung im Rahmen des Chemnitzer Stadtfestes wurde ein Mann durch Messerstiche getötet, zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Rechte und rechtsextreme Gruppen instrumentalisierten den Vorfall mit Blick auf die vermeintliche Herkunft des Täters und riefen zu Aufmärschen auf. Einem Bericht der New York Times zufolge schlossen sich viele BürgerInnen diesen rechten Aufmärschen an, nachdem sie sich auf YouTube über die Geschehnisse informiert haben und vom Empfehlungssystem immer rechtsradikale Videos empfohlen bekommen haben. Meine Doktorarbeit ist in mehrfacher Hinsicht durch diese Vorfälle und den politischen Schock, den sie ausgelöst haben, motiviert. Die Vorfälle zeigen, dass es wichtig ist, zu untersuchen, ob und wie gut NutzerInnen verstehen, wie solche Systeme funktionieren. Es ist außerdem wichtig zu untersuchen, wie und ob solche Systeme kontrolliert werden können. Das Problem ist außerdem größer und auch älter. Für verzerrte Darstellungen in Suchmaschinenergebnissen wurde schon länger gezeigt, dass sie die Wahlpräferenz von unentschlossenen WählerInnen um 20% oder mehr verschieben können. Insgesamt hat meine Doktorarbeit zwei Teile. Im ersten Teil geht es darum, Empfehlungen zu verstehen. Im zweiten Teil geht es darum, Empfehlungen zu erklären und zu kontrollieren. In Anbetracht der knappen Zeit heute kann ich Ihnen leider nicht alle Kapitel im Detail präsentieren. Ich werde mich deshalb auf die Kapitel 4, 5 und 8 konzentrieren. Als ersten Schritt, um Empfehlungssysteme kritisch zu beforschen, habe ich gemeinsam mit meinen Co-AutorInnen ganz allgemein untersucht, wie die Techniken der künstlichen Intelligenz, insbesondere im Teilgebiet maschinelles Lernen, von PraktikerInnen verstanden werden. Was Sie hier sehen, ist der Quellcode eines KI-Systems, das Spam erkennt. Das ist funktionierender Python-Code, das ist also wirklich alles, was Sie brauchen, um Spam zu erkennen. Und falls Sie schon mal programmiert haben, dann werden Sie feststellen, dass nichts in diesem Codebeispiel, außer dem Dateinamen spam.csv, spezifisch für die Erkennung von Spam ist. Basierend auf dieser Einsicht zeigt Kapitel 4 meiner Doktorarbeit, warum es für die Untersuchung des maschinellen Lernens grundlegend andere analytische Ansätze bedarf als für die Analyse anderer Software. Einen Sortieralgorithmus können wir analysieren, indem wir ihn wie einen Text lesen und Zeile für Zeile interpretieren. Das geht bei künstlicher Intelligenz, vor allem wenn sie auf maschinellem Lernen basiert, nicht. Denn dort werden die Anweisungen aus Daten abgeleitet. Und das wirft die Frage auf, wie wird maschinelles Lernen von PraktikerInnen verstanden? Um das zu verstehen, haben wir 41 Online-Anleitungen analysiert. Unsere Untersuchung zeigt, dass die Techniken des maschinellen Lernens vielfach als universell anwendbar dargestellt werden. Gleichzeitig wird die Bedeutung von Daten stark unterschätzt. Darüber hinaus wird der Einsatz von maschinellem Lernen ohne spezielle Fachkenntnisse aktiv begrüßt. Und dies ist natürlich hochgradig problematisch, vor allem wenn wir an Probleme wie die schon angesprochenen Filterblasen denken. Zusätzlich zu der allgemeine Frage, wie KI-Techniken von PraktikerInnen verstanden werden, untersucht Kapitel 5 das Verständnis von NutzerInnen ganz konkret für Empfehlungssysteme. Das Kapitel präsentiert neue Erkenntnisse darüber, wie NutzerInnen sich das Empfehlungssystem auf YouTube vorstellen. Das Kapitel erklärt, wie diese Vorstellungen genutzt werden können, um die Erklärung verständlich zu erklären. Das Kapitel und der Artikel, auf dem es basiert, zeichnen sich insbesondere dadurch aus, dass Menschen mittleren Alters aus Deutschland, Belgien und Costa Rica befragt wurden. Die Untersuchung zeigt, dass auch NutzerInnen ohne technisches Fachwissen ein intuitives Gespür für die soziotechnische Natur KI-basierter Empfehlungssysteme haben. Es geht also nicht nur um den Algorithmus, es geht immer auch um die Daten, die NutzerInnen und die Organisationen, die die Systeme betreiben. Unsere Analyse zeigt, dass es 4 Oberkategorien gibt, wie sich NutzerInnen selbst erklären, warum sie die Empfehlungen sehen, die sie sehen. NutzerInnen beschreiben dabei außerdem vier Akteure, die sie für ihre Empfehlung verantwortlich machen. Und insbesondere der Einfluss der Unternehmen und ihrer Entscheidungen war bisher unbeachtet, vor allem im ACM-Kontext, in dem wir publizieren. Der Artikel beschreibt im Detail, wie diese Kategorien und die anderen Ergebnisse genutzt werden können, um die Transparenz und die Erklärbarkeit von Videoempfehlungssystemen, wie die auf YouTube genutzt werden, zu verbessern. Mit den Kapiteln 4 und 5 habe ich wichtige Beiträge zur Grundlagenforschung im Feld gemacht. Kapitel 4 zeigt, wie PraktikerInnen maschinelles Lernen verstehen. Kapitel 5 systematisiert die Vorstellung, die NutzerInnen über ML-basierte Empfehlungssysteme haben. In Kapitel 8 habe ich mich aber auch ganz konkret mit YouTube und politischen Empfehlungen auseinandergesetzt. Motiviert durch die Ausschreitung in Chemnitz, über die wir schon gesprochen haben, habe ich mittels systematischer Untersuchungsverfahren, sogenannter Audits, erforscht, ob YouTube tatsächlich zunehmend radikalere Videos zu verschiedenen politischen Themen empfiehlt. Dazu habe ich einen eigenen Bot entwickelt, also ein Programm, das YouTube-NutzerInnen simuliert. Dieser Bot wählt zufällig eins von 9 politischen Themen aus und gibt das Thema dann eigenständig in die YouTube-Suchleiste ein. Der Bot wählt dann zufällig eins der 10 besten Suchergebnisse aus und schaut das Ergebnis für eine zufällige Zahl von Sekunden. Dann wählt der Bot wieder zufällig eine der 10 besten Empfehlungen aus, die in der rechten Seitenleiste neben dem Video angezeigt werden, und wiederholt diese Auswahl 10-mal. Sammelt also eine große Zahl an Empfehlungen. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Empfehlungen deutlich mehr Likes und auch deutlich mehr Views haben. Außerdem sehen wir, dass die Empfehlungen sich nicht mit politischen Themen beschäftigen, auch wenn das jeweils der Ausgangspunkt für die Empfehlung war. Die Untersuchung zeigt außerdem, dass die vom System empfohlenen Videos weniger negative Emotionen wie Traurigkeit und mehr positive Emotionen wie Glück evozieren. Zumindest in unserer qualitativen Untersuchung. Die Ergebnisse legen nahe, dass die Gefahren von YouTube als Online-Radikalisierungswerkzeug möglicherweise übertrieben sind. Gleichzeitig zeigt sich, dass YouTube sehr wohl ein Potenzial zur Unterdrückung von Minderheitsmeinungen hat. Wie beschrieben, es werden vor allem beliebtere Videos empfohlen, sodass es Minderheiten per se schwieriger haben. Und das ist insbesondere deshalb gesellschaftlich relevant, weil in Artikel 25 des Rundfunkstaatsvertrags steht, Zitat, die bedeutsamen politischen, weltanschaulichen und gesellschaftlichen Kräfte und Gruppen müssen in den Vollprogrammen angemessen zu Wort kommen. Auffassungen von Minderheiten sind zu berücksichtigen. Meine Arbeit zeigt, warum Untersuchungsverfahren ein nützlicher Weg sind, wichtige Ziele, wie sie im Rundfunkstaatsvertrag formuliert werden, auch für YouTube durchzusetzen. Einer Plattform mit 2 Milliarden NutzerInnen, auf der viele Nachrichten konsumiert werden. Mit der Arbeit bringe ich den aktuellen Stand der Forschung voran, indem ich aufzeige, wie PraktikerInnen maschinelles Lernen verstehen, indem ich die Vorstellung von NutzerInnen über ML-basierte Empfehlungssysteme systematisiere, indem ich demonstriere, wie begrenzt die Möglichkeiten der NutzerInnen sind, ML-Systeme mit Trainingsdaten zu beliefern, indem ich aufzeige, wie wenig hilfreich Erklärungen für NutzerInnen sind und indem ich mit systematischen Untersuchungen eine wichtige Alternative zur Erklärung beschreibe. Meine Arbeit können Sie unter diesem Link kostenlos in der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen als E-Book herunterladen. Und nochmal vielleicht zusammenfassend, mein Ziel ist es, sicherzustellen, dass Empfehlungssysteme im Interesse des demokratischen Gemeinwohls agieren. Insgesamt zeigt meine Arbeit, dass das Risiko von Filterblasen, wie sie zum Beispiel die New York Times beschreibt, möglicherweise nicht die größte Gefahr darstellt. Vielmehr ist die mögliche Unterdrückung von Minderheiten ein akuteres Problem für die demokratische Meinungsbildung. Die Ergebnisse meiner Arbeit veranschaulichen, wie Untersuchungsverfahren mittels Bots eingesetzt werden können, um systematische Verzerrungen in Empfehlungen zu erkennen. Ich habe das ja gerade für die Anzahl der Aufrufe, die empfundenen Emotionen und das Vorkommen von politischen Themen gezeigt. Man könnte und sollte sich aber auch angucken, ob es Unterschiede in der Repräsentation von Geschlecht oder Ethnie gibt. Deshalb fordere ich, dass systematische Untersuchungen gemacht werden müssen, um zu verstehen, wo ein System den Anforderungen aus dem Rundfunkstaatsvertrag entspricht und wo nachgebessert werden muss. Ich schließe meine Arbeit mit einer Skizze einer Institution des öffentlichen Rechts, die analog zur TÜV und Stiftung Warentest sicherstellt, dass Empfehlungssysteme und andere KI-Systeme im Interesse des demokratischen Gemeinwohls agieren. Ich hoffe, ich konnte Ihnen erklären, warum YouTubes KI gefährlich ist, wenn ich weil Minderheiten nicht zu Wort kommen und was man dagegen tun kann und sollte, systematische Untersuchungen durchführen. Danke Ihnen für den Preis und ich möchte an dieser Stelle nochmal besonders meinen Betreuerinnen Andreas Breiter und Elena Glasmann sowie all meinen Co-Autoren danken. Vielen, vielen Dank.
Wunderbar, herzlichen Dank. So. Dann abschließend für die Weizenbaum-Studienpreisverleihung noch einmal vielen Dank an die anderen Jurymitglieder, aber auch und vor allem vielen Dank an die PreisträgerInnen selbst, dass sie sich diesen schwierigen, wichtigen und komplexen Themen so tief und fundiert gewidmet haben, sodass wir sie jetzt überhaupt erstmal auszeichnen können. Darum herzlichen Glückwunsch nochmal an Martin Schmidt, Silke Meiser, Helene Hahn, Henrik Heuer. Und wir werden die Arbeiten natürlich soweit möglich auf der Webseite fiff.de verlinken und zur Verfügung stellen, beziehungsweise auf Bücher verweisen.